So, liebe Freunde, ich freue mich, dass wieder Donnerstagabend ist und dass ich euch begrüßen darf. Schön für jeden, der jetzt auch dabei ist. Ich denke, dass wir heute wieder sehr viel lernen wollen. Ganz kurz meine Frage, nur noch mal zur Unterstützung. Was lernen wir im Bibelkurs? Was lernen wir dort? Die Bibel. Was lernen wir im Bibelkurs noch? Gottes Wort, wir lernen. Du hast eben was gesagt, Giselle. Ach so, Gottes Wort, ja. Gott offenbart sich in seinem Wort, wie er ist. Er sagt uns in seinem Wort, wie er denkt, wie er fühlt, was seine Meinung ist, was er für gut hält und was er für falsch hält. Und das ist nicht, der Bibelkurs ist nicht ein Kurs, wo wir, wie soll ich sagen, einen Meinungskurs haben, sondern wir lernen, was Gott sagt über sich und was Gott sagt über den Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig für unser Leben. Wenn ich weiß, was Gott sagt über mich, dann weiß ich auch, ob mein Denken richtig ist oder falsch. Ich habe eine Norm und das lernen wir im Bibelkurs. Das nur so vorab, kurz nochmal zur Erinnerung, dass ein Bibelkurs nicht ein Religionskurs ist, sondern ein Kurs, wo wir Gott kennenlernen, was er sagt über uns und wie er denkt über uns und was er auch sagt über sich selbst. Ja, heute haben wir ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema. Ich freue mich auch für jeden, der hier online mit dazugekommen ist. Auch euch, alle, die ihr online seid, ganz herzlich willkommen jetzt zum Bibelkurs. Schön, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen. Wir haben heute das Thema die Erschaffung der Engel und der Fall Luzifers. Und liebe Freunde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil viele Menschen verstehen nicht, woher kommt das Böse. Und das werden wir heute verstehen. Wenn ihr heute nach Hause fahrt, werdet ihr wissen, woher das Böse kommt. Dass Gott nicht das Böse erschaffen hat, sondern wie das kam. Wir werden in den Himmel schauen und erfahren aus Gottes Wort, was damals im Himmel passiert ist. Und wir wissen ganz genau nachher, woher das Böse ist. Woher das Böse kommt. Über 5 Punkte will ich mit euch heute nachdenken. Erstens, Gott hat alles erschaffen, auch die Engel. Aber auch alles, was ist und lebt, hat er erschaffen. Der zweite Punkt, die Engel waren vollkommen. Und wir werden nachher auch sehen, dass es nicht so geblieben ist. Die Engel sind nicht vollkommen geblieben, zumindest nicht alle. Wir werden auch darüber viel lernen. Der dritte Punkt, einer der Engel sündigte. Das wird heute ein Punkt sein. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, wer es ist. Und der vierte Punkt, er wurde zum Teufel. Auf einmal wurde ein Wesen, das aus dem Himmel kommt, zum Teufel. Wir werden erfahren heute, wie das kam. Und der letzte Punkt, da reden wir über seine Aktivitäten, was er tut. Er verblendet, betrügt und verschlingt. Das lernen wir im letzten Punkt. Also ganz, ganz, ganz spannend. Gott hat alles erschaffen. Das ist der erste Punkt. Guido, kann ich dich bitten, den ersten Vers mal zu lesen? Und Willi, du hörst ja jetzt zu, ne? Der Willi Lemke. Zeig du mit dem Daumen gleich mal, ob es gut bei dir ankommt, dass der Ernst, der neben mir sitzt, sehen kann, ob ihr das mithört, was der Guido jetzt liest.
Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm.
Sehr gut, vielen Dank, Guido. Hier ist ein Bibelvers, den wir gelesen haben. Der steht im Kolosserbrief, Kapitel 1. Und es gibt in der Bibel drei Stellen, die ausführlich darüber sprechen, dass Jesus Gott ist und dass er Schöpfer ist. Und zwar Johannes, Kapitel 1, Kolosser, Kapitel 1 und Hebräer, Kapitel 1. Kann man sich gut merken. 1, 1, 1. An den Stellen wird viel gesagt, wer Jesus ist und dass er Gott ist, der alles erschaffen hat. Und ich werde jetzt mal mit euch genau diesen Text anschauen, liebe Freunde. Und noch einmal, wenn Gott etwas in seine Bibel schreibt, ist das relevant. Wir saßen gestern mit drei Männern unserer Gemeinde hier auf dieser Ecke und haben einen Gesetzestext, den wir von den Ämtern bekommen haben, zusammen gelesen. Seitenweise Gesetzestext, bla und bla und bla. Und dann sind da so Sachen drin, wo du merkst, oh, was ist das denn? Und dann muss man ganz genau lesen, weil die, die das geschrieben haben, wissen, warum sie das schreiben. Und wir müssen darauf reagieren. Da muss man ganz genau lesen. Ja? Und in der Bibel müssen wir auch ganz genau lesen, damit wir das verstehen, was Gott in seinem Wort sagt über die Schöpfung. Und jetzt schauen wir, wenn wir etwas über die Schöpfung erfahren wollen, was Gott selbst sagt, wer alles geschaffen hat, aus seinem Wort. Wir lesen, dieser, und damit ist gemeint Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Ich möchte euch was fragen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich, Andreas Siemens, wäre über aller Schöpfung, was wäre das? Es wäre eine Lüge, es wäre Anmaßung, es wäre absolut verkehrt, weil was bin ich denn? Was bin ich? Ja, ich bin Teil der Schöpfung. Ich bin einer derjenigen, den Gott geschaffen hat. Ein Lebewesen, ein Mensch, das ist die Gattung Mensch, ja. Es gibt ja auch Tiere und es gibt Bäume und es gibt andere Lebewesen, ja. Es gibt Säugetiere, es gibt Fische, alle möglichen Lebewesen, die Gott geschaffen hat. Aber ich bin Teil seiner Schöpfung. Aber hier lesen wir etwas über Jesus, dass er über aller Schöpfung ist. Er ist also nicht Teil der Schöpfung, er ist über aller Schöpfung. Dann lesen wir weiter, denn in ihm ist alles erschaffen worden. Also in Jesus, durch Jesus ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. So, und jetzt möchte ich euch was fragen. Was im Himmel ist, habt ihr diese Lebewesen gesehen? Nein. Da kommt keine Filmkamera hin, das habt ihr noch nie gesehen auf den Flachbildschirmen bei euch zu Hause, was dort ist. Aber wir sehen ja, wenn wir Tierfilme schauen, egal ob das der Kontinent Afrika ist, ob das im Amazonas ist, ob das in dem Amazonasfluss ist, ja, wo alle möglichen wunderschönen Fische sind, tausende von Sorten. Ja, wo Alligatoren sind, wo gefährlich, wo Piranhas sind, wo alle möglichen Schlangen sind und alles, was kriecht, lebt und fleucht. Da sehen wir, dass das geschaffen worden ist, von Gott geschaffen ist. Und die Bibel sagt, alles, was auf Erden ist, hat er geschaffen. Übrigens war das Jahrtausende klar allen Menschen, dass das von Gott geschaffen wurde. Aber dann kam in der Aufklärung, kam dann der Gedanke, nein, das ist alles von alleine passiert. Gott gibt's nicht. Und wir müssen wissen, Charles Darwin beispielsweise, der diese Lehre von der Entstehung des Lebens im Prinzip entwickelt hat, dass er aus einer großen antichristlichen Haltung heraus das entwickelt hat. Er war so verbittert gegen Gott, weil eines seiner Kinder, ein Mädchen, erblindet ist, dass er alles daran gesetzt hat und sich zum Ziel gesetzt hat, Gott aus seinem Leben, aber auch seinem Denken herauszubekommen. Und da kam die Idee her, Gott gibt es nicht. Und heute ist das ganz, ganz, ich grüße dich, ja, schön, dass du da bist. Und heute ist das ganz, ganz obligatorisch, ja, an den Schulen, an den Unis. Wenn heute einer glaubt, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat, hält man ihn für verrückt. Warum? Weil diese falsche Lehre, eine Lüge, hat sich durch alle Institutionen durchgemogelt, ja, durchmarschiert. Ihr kennt ja alle die Bewegung der 68er, ja, diese rebellische Bewegung, wo sie eins zum Ziel hatten, der Durchmarsch durch alle Institutionen. Und dieser antichristliche Gedanke, dass es Gott nicht gibt, geht durch alle Institutionen. In der Judikative, in der im Prinzip in der Exekutive, in den Schulen, überall, in allen Organen des Staates lernt man, das ist alles aus dem Nichts entstanden. Und wir wissen aber aus der Physik, dass das nicht geht. Dass dieser Gedanke, dass alles aus dem Nichts entstanden ist, absolut unwissenschaftlich ist. Dass alle Naturgesetze, die wahr sind, die auf Konstanten und auf Gesetze beruhen, dem ganz klar diametral entgegenstehen, dem widersprechen. Und die Bibel hat sich aber nicht geändert. Ja, auch wenn wir jetzt die letzten 125 Jahre was ganz anders gelehrt bekommen, trotzdem ist es so, dass Gott die Erde geschaffen hat. Das hat sich an der Wahrheit hat sich nichts geändert. Er hat also das Sichtbare geschaffen, das Unsichtbare. Er hat geschaffen, was im Himmel ist und was auf Erden ist. Ich freue mich über die Vielfalt des Schöpfers auch daran, dass es sehr oft in meinem Leben das gab, dass wir dann irgendwas gelesen haben. Jetzt viel mehr im Internet. Früher habe ich das noch in Zeitschriften gelesen. Man hat eine ganz neue Tierart entdeckt. Übrigens, in der Tiefsee werden immer wieder ganz neue Tiere entdeckt, die man nie vorher gesehen hat. Und man ist der Meinung, dass nur ein kleiner Teil der Unterwasserwelt der Menschheit bekannt ist. So viele Tiere, die man unten neu entdeckt durch Kameras und so weiter, die man vorher niemals gesehen hat. Aber die Bibel sagt, dies alles hat Gott erschaffen, Jesus Christus geschaffen. Und dann kommt ein Satz, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Das sind Begriffe für Engelwesen. Engel, die Gott geschaffen hat. Ich muss euch sagen, ich habe noch nie einen Engel gesehen. Aber dass es sie gibt, sagt die Bibel ganz, ganz klar. Der Ingo sitzt jetzt gerade vor mir, er ist Lehrer. Schön, dass du da bist. Und er hat mich mal vor einem halben Jahr gefragt, Andreas, glaubst du an Engel? Ja, natürlich. Warum glaube ich an Engel? Weil Gott es in seinem Wort offenbart, dass es sie gibt. Und hier sehen wir das in unserem Bibelvers, dass er die geschaffen hat. Es gibt noch andere Stellen, dazu komme ich gleich. Dann wird weiter gesagt in unserem Bibelvers, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und hier dieses Wort alles bedeutet was? Alles. Es gibt eine andere Stelle, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1. Und es gibt nichts, was nicht durch ihn geschaffen wurde. Es gibt nichts, was nicht er gemacht hat. Alles ist alles. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt also, dieses Leben hier auf der Erde, die Bibel sagt, dieses wird auch mal enden. Ja, diese Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Und das spüren viele Menschen, dass die Erde mal aufhören wird. Aber solange alles den Bestand hat in ihm, wird die Erde sich noch drehen. Aber es wird einen Tag geben. Das sagt die Bibel ganz klar, das ist Offenbarung 20, wenn diese Erde aufhören wird zu existieren. Es wird alles verbrennen, sagt Petrus auch in seinem Brief, in einem Riesenfeuer und die Elemente oder Atome werden zerschmelzen. Das wird sein, wenn Jesus seine Hand wegnimmt, die Erde auch schützt und alles hat ja seinen Bestand durch ihn, aber irgendwann wird er diese Erde preisgeben und die wird es dann nicht mehr geben. So, also wir sehen, alles hat er geschaffen, auch die Engel. Seid ihr jetzt noch alle dabei? Ja, Engel hat Gott auch erschaffen. Engel sind Geistwesen und eine Frage, kann man leben, was noch entweder so klein ist oder was noch was Geist ist, kann man das sehen mit unseren Augen? Nein, kann man nicht. Kann man nicht sehen. Wir sehen ja auch nicht, ob ein Mensch lebt, wenn er schläft. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, aha, der atmet. Sonst würdest du das nicht sehen. Man weiß nicht, ob der noch lebt, ja? Wenn er da so ohne Bewegung reglos dort liegt. Und ich habe meinen Kindern immer gesagt, als sie klein waren, warum können wir Gott nicht sehen? Warum können wir Engel nicht sehen? Weil Gott Geist ist, weil die Engel Geist sind. Sie haben keinen Körper und wir können mit unseren Augen nur Materie sehen. Luft zum Beispiel ist auch Materie, aber so leicht, dass unsere Augen durchgehen, wir sehen es nicht. Hier deine Wasserflasche, die ist transparent, die sehe ich ganz klar, ja, weil da schon mehr, da ist die Dichte größer, ja. Wir sehen ganz klar diese Dinge, aber es gibt Dinge, die wir auch nicht sehen können. Und wir haben schon mal gelernt, dass es Geister gibt, also Engel sind Geister, es gibt gute und böse Geister. Dazu kommen wir auch gleich. Ja, also Gott hat alles geschaffen. Übrigens, den Menschen, wie hat er den geschaffen? Hat er gesprochen und der Mensch war da? Gut aufgepasst, wunderbar. Er hat bei allem gesprochen und es war da. Nur bei einem Wesen hat er Hand angelegt. Und das war der Mensch. Gott formte ihn. Aus Staub und Erde formte er ihn und blies ihn den Odem ein. Und er machte den Menschen zu seinem Bilde. Also eigentlich zu sagen, dass Gott den Affen geschaffen hat und daraus ist der Mensch entstanden, ist eigentlich Gotteslästerung. Wisst ihr warum? Weil der Mensch in dem Bilde Gottes geschaffen ist, aber bitte nicht der Affe. Und wer das vertauscht, der lästert Gott. Ja, das nur ganz nebenbei. Da, diesen Klimmzug müssen wir auch machen, wenn wir meinen, dass der Mensch vom Affen abstamme. Und wir wissen auch, dass diese Gattungen gar nicht miteinander gehen. Die Kommunisten wollten Mensch und Affe kreuzen, ja, vor Jahrzehnten und haben alle möglichen Experimente gemacht und haben nicht verstanden, worum es nicht geht. Warum die Samenzelle mit der Eizelle eines Affen oder umgekehrt nicht funktioniert. Das passt mit den Chromosomen nicht. Und das konnten sie lange nicht verstehen. Ja, also Jesus hat alles geschaffen und im Psalm 148 lesen wir über die Engel, dass er sie geschaffen hat. Lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen. Das sind ist die Menge der Engel. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen. Hier in Psalm 148 lesen wir, dass Engel durch Sprache geschaffen wurden und nicht durch Handanlegen Gottes. Den Menschen formte er, lesen wir in Genesis. Aber hier in Psalm 148 lesen wir, er gebot, und sie wurden erschaffen. Er sprach und sie waren da. Interessant, ein Unterschied zu den Menschen. Habt ihr es verstanden, ja? Ganz, ganz deutlich. Dann lesen wir in Hiob 38, wo Gott dem Hiob erklärt, dass er die Engel geschaffen hat. Und Ingo, ich habe den Eindruck, es ist gut, dass du heute da bist, weil Engel interessieren dich so sehr und heute dreht sich sehr, sehr viel gerade um diese, um die Engel. Ja, sehr gut. Und ich lese euch jetzt vor, was Gott dem Mann Gottes Hiob Er war der frommste Mann seiner Zeit und er lebte in der Zeitachse zur Zeit Abrahams, des Vaters von Abraham. Ja, dass wir ungefähr wissen, wo das ist, ja, zeitlich. Und dieser Hiob hat viel Schlimmes durchgemacht und in seiner Verzweiflung hat er sich auch über Gott geärgert, dass er das zulässt, all das, was da passiert. Und dann klärt Gott ihn auf und sagt etwas über die Schöpfung. Jetzt hören wir genau mal hin, was er dem Hiob sagt. Gott fragt den Hiob, der sehr, sehr weise war, ein sehr kluger Mensch war: Hiob, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Als die Morgensterne miteinander jauchzten und die Söhne Gottes jubelten. Aha, Morgensterne jauchzten und die Söhne Gottes jubelten. Das sind Engelwesen mit anderen Worten. Morgenstern, ganz kurz mal merken. Es gibt so einen Merker, ja, oder im Taschenrechner Memory-Taste, ja, oder sich das speichern. Morgensterne, wir kommen nachher noch dazu, wer ein Morgenstern war. Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Hier sehen wir, als Gott die Erde schuf, haben die Engel zugeschaut und haben gestaunt und gesagt, Mensch, ja, Mensch, gab es noch nicht. Aber was haben die gesagt? Die haben gestaunt und gejubelt und gejauchzt. Liebe Freunde, wisst ihr was? Wenn Kinder jauchzen, das haben wir als Erwachsene so ein bisschen verlernt, ja? Ich habe mir jetzt eine Kreissäge gekauft, eine ganz tolle. So was Gutes habe ich im Leben nicht gehabt. Die schneidet gerade, versteht ihr? Ich habe bis jetzt so ein Zeugs gehabt, das war so ein bisschen Schätzeisen. Jetzt habe ich mir eine gerade gekauft, ja, die so drückst einen Knopf und ganz super, ganz toll, ja? Und was wollte ich sagen? Ach so, und ich habe nicht gejauchzt. Ich habe das heute ausgepackt. Wow, boah, super. Und habe es wieder reingelegt. Wisst ihr, als meine Kinder klein waren und ich denen was geschenkt habe, wisst ihr, was da war? Die haben geschrien und gejauchzt und gejubelt, sind von einem Bein aufs andere, haben gehüpft vor Freude. Da war was los, wenn ich denen was geschenkt habe. Und hier diese mächtigen Engel, wir werden nachher noch sehen, sie sind höher gemacht als Menschen, höhere Wesen als wir, intelligenter, größer. Ja, und haben ja auch viel mehr Erfahrung. Sie sterben ja nicht. Sind ja jetzt seit der Schöpfung schon da. Ich sag mal, das sind ja schon 6000 Jahre Erfahrung, nicht? Ich war heute in einer Firma, habe denen gesagt, ich bin 26 Jahre schon im Geschäft. Wow! Und dann habe ich den Chef getroffen und mir fiel ein, vor 22 Jahren, da sah dieser Mann noch ganz gut aus. Da haben wir uns schon in Düsseldorf kennengelernt. Der ist mit seiner Firma umgezogen nach Neuss. Jetzt sehen wir uns nach so vielen Jahren wieder und dann reden wir über unsere Erfahrung. Und ich glaube, die sehen wir auch ein bisschen. Ne? Die Erfahrung zeichnet uns. Die Engel sind aber schon 6000 Jahre alt. Ja, kluge, mächtige Wesen. Und als die Erde geschaffen wurde, haben die gejauchzt und gejubelt, weil sie gestaunt haben, dass Gott sprach und es geschah so. Die Milchstraßen dort, er sprach und die waren da. Überlegt euch mal dieses Schauspiel. Da ist ein Silvesterfeuerwerk doch nichts gegen. Mit meinen Kindern habe ich auch das mal angeschaut. Ja? Feuerwerke, wie schön das ist. Boah, und die Farbe und eins so schön. Aber jetzt überlegt mal, das Universum dabei zu sein, wie Gott das macht. Das hat diese Engelwesen ins Staunen gebracht. Sie haben gejauchzt und gejubelt. Also dieser Text verdeutlicht uns, dass Gott die Engel geschaffen hat und dass die Engel, als sie dabei waren, als er die Erde schuf, gejubelt haben. Wir sehen auch an dieser Stelle, genau im Alten Testament, dass auch hier belegt ist, Gott hat alles erschaffen. Und irgendwann, wenn alle Menschen mal vor diesem Schöpfer stehen werden, dann wird die Lüge offenbar werden. Wie bitte? Aus dem Nichts erschaffen? Einer der bekanntesten Physiker ist jetzt gestorben und er schreibt in so einem dicken Buch, schreibt er, dass die Welt sich selbst erschuf. Und jetzt muss ich euch was fragen. Wenn die Erde sich selbst erschafft oder das Universum sich selbst erschaffen hat, Jetzt mal ganz kurz ein bisschen mitdenken, ist ganz einfache Basics in der Logik. Dann muss doch die Erde bzw. das Universum existieren, bevor es existiert. Sonst kann es sich ja nicht selbst erschaffen, oder? Was für ein Widerspruch. Er schreibt so ein dickes Buch und kommt zum Schluss, dass das Universum sich selbst erschaffen hat. Und wenn wir nur die Minimallogik anlegen, dann muss ja das Universum existieren, bevor es existiert. Sonst könnte es sich nicht selbst erschaffen. Und da weiß jedes Kind schon im Alter von 10 Jahren, dass das nicht geht. Also Gott hat alles erschaffen, von nichts kann nichts entstehen. Das ist eigentlich wieder die Natur. Nur wenn man uns das 1000 Mal sagt pro Jahr, dann glauben wir das irgendwie, weil das alle annehmen, aber es macht es dadurch weder logisch noch wahr. Und jetzt unser Text sagt hier, dass also auch die Engel von Gott erschaffen wurden. Sie existierten bereits bei der Schöpfung und lobten Gott. Und wir sehen dann noch eine Stelle aus 2. Mose 20, Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Also er hat alles erschaffen, was Himmel und Erde umfasst. Und dann noch diese Stelle aus Johannes 1, Vers 1 bis 3. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Stelle, die uns das beweist, dass Gott alles selbst gemacht hat. Er sagt in seinem Wort, dass nichts existiert, was nicht durch ihn erschaffen wurde. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Als alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und ich sage euch eins, das ist absolute Logik. Wenn ich die Logik nehme, dass das Universum sich selbst erschafft, oder Charles Darwin, dass das Leben aus dem Nichts kommt, von alleine, durch Zufall, ohne Plan, dann ist das absolut, da muss das ja existieren, bevor es existiert. Und wir wissen, ein 10-Jähriger weiß, das geht nicht. Aber hier haben wir eine Erklärung. Alles ist durch dasselbe entstanden, durch das Wort Gottes nämlich, durch Gott selbst, der sprach. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und ich sage euch was, aus jemand, der nichts anderes seit Jahrzehnten gemacht hat als Naturwissenschaft, finde ich das absolut logisch. Das verstehe ich. Das andere ist nicht logisch. Von nix küt nix, das sagt auch der Kölner. Aber warum soll jetzt das auf einmal hier anders sein? Wir kommen zum nächsten Punkt. Also der erste Punkt, Gott hat alles erschaffen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Die Engel waren vollkommen. Wer möchte diesen Bibelvers lesen?
Ja, möchtest du lesen? Bitte.
Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Hesekiel 28, 14 und 15.
Vielen Dank. Hier wird von einem ganz besonderen Engel gesprochen. Der Punkt heißt ja, die Engel waren vollkommen. Aber hier diese Bibelstelle spricht von einem ganz besonderen Engel. Und diese Bibelstelle sagt auch, dass in der Engelwelt mal alles in Ordnung war. Aber dann gab es hier am Schluss diesen Satz, bis Sünde in dir gefunden wurde. Ich bin viel in den Firmen unterwegs und auf einmal ist ein Mann nicht mehr da. Und dann sagt mir der Arbeitskollege, der ist nicht mehr da. Sag ich, wieso denn nicht? Ja, der war so lange da, bis man ihn beim Klauen erwischt hat. Da ist was vorgefallen. Hier steht auch etwas, bis Sünde in dir gefunden wurde. Im Himmel ist also auch irgendetwas passiert. Wir werden nachher schauen, was. Aber wir schauen uns den Text noch genau an. Hier heißt, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Und hier ist die Rede von dem Morgenstern, von diesem ganz besonderen Engel, von Luzifer. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Gesalbt heißt eingesetzt. Wenn Könige eingesetzt wurden früher, zum Beispiel als der König David in Israel eingesetzt wurde, dann nahm der Prophet Samuel das Horn und goss vor den Augen seiner Brüder das Öl auf das Haupt dieses Jüngsten von 8 Brüdern, der Jüngste, auf das Haupt und er setzte ihn zum König ein. Da musst du dir mal überlegen, angenommen du bist 22 oder 25 und dann ist so ein kleiner Stöpskin da, keine Ahnung, 15 Jahre und der wird vor den Augen dieser Muskelpakete eingesetzt zum König. Den fiel wahrscheinlich die Kinnlade ein. Der heißt gesalbt, heißt eingesetzt zum König. Hier wird Glanzstern, von diesem schönsten Engel im Himmel gesagt, dass er ein schützender Cherub war. Cherub ist eine der Engelgattungen, ja, und zwar die höchste, die Gott geschaffen hat. Es gibt Botenengel, es gibt Engel, zum Beispiel den Erzengel Michael, ja, ein wunderbarer, mächtiger Engel, der übrigens auch immer mit dem Teufel im Kampf liegt. Wir werden auch dazu noch etwas hören. Dann gibt es Cherubim, das ist die höchste Engelgattung. Da gibt es Seraphim, die haben 6 Flügel. Mit 2 fliegen sie, mit 2 halten sie die Augen zu, ihr Gesicht zu, verdecken sie und mit 2 bedecken sie ihre Füße. Also wir sehen verschiedene Engelgattungen und hier wird von einem Cherub gesprochen. Und dann spricht Gott in Hesekiel 28, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Wir sehen also, dass dieser schützende, gesalbte Cherub eingesetzt wurde, und zwar an dem heiligen Berg Gottes. Es muss im Himmel ein Berg Gottes gegeben haben oder gibt es ihn dort. Und er hatte seinen Platz dort am Berg Gottes. Sag mal so, bei der Queen Elizabeth, da kannst du ja auch sehen, da gibt es mit Sicherheit irgendeinen Butler, der irgendwo für die Besenkammer zuständig ist. Der eine für den Pferdestall, der andere ist für die Jagd zuständig und einer ist fürs Essen zuständig. Und da hast du verschiedene Bedienstete, nicht? Aber es gibt einige, die sind ganz, ganz, ganz nah dran. Die sind direkt bei der Königin. Das sind ganz besondere Vertraute. Und sowas gab es im Himmel auch. Das war ein ganz besonderer, schützender, gesalbter, hübscher Cherub. Du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Also dort, das Design Gottes ist wunderschön. Ich bin bei Leuten oft zu Hause und dann schaue ich, ach, die haben sich das so schön eingerichtet, ja. Und meine Frau, die mag auch so ein bisschen so Design und so ein bisschen, dass es schön ist und so, ja. Dann achtet man ein bisschen drauf, dass es nicht alles kunterbunt ist, sondern eine schöne Farbe hat und so, ja. Und bei Gott, ihm gefiel es, dort feurige Steine an seinem Berg zu haben. Unglaublich, was das für ein Design ist. Stellt die glühenden Steine vor Gottes Thron, wo das Feuer Gottes so drumherum leuchtet, das muss wunderschön gewesen sein. Ich kann mir das nur vorstellen. Und weil Gott der Designer schlechthin ist, schaut mal, was wir hier machen. Wir reden über den Thron Gottes und ihr wisst alle, wir reden nicht über Angeln in Norwegen oder wir reden nicht über Phantasialand, sondern wir reden etwas über was ganz, ganz Präzises, nämlich vor dem Thron Gottes, wie das damals war. Und hier steht, du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an. Wisst ihr, was es heißt, vollkommen? Ich habe mal William MacDonald als Ausleger gelesen. Er schreibt, meine Augen haben noch nie etwas Vollkommenes gesehen. Als ich das gelesen habe, war ich frisch verheiratet. Und ich habe damals gedacht, William, er wohl ist 92-jährig gestorben oder 91-jährig. Ein sehr bekannter, weltweit bekannter Prediger und Lehrer. Und dann habe ich gedacht, wenn du meine Frau kennen würdest, ja, das ist schon vollkommen. Jetzt bin ich aber schon sehr lange verheiratet und wir sehen, wir sind nicht vollkommen. Und das sehen wir auch, wenn wir selbst in den Spiegel schauen. Wir sind nicht vollkommen. Ja, schaut mal, ich brauche eine Prothese, sonst kann ich euch kaum noch erkennen. Ja, wir sind nicht vollkommen. Aber hier steht von diesem schützenden Cherub, dass er vollkommen war am Tag der Erschaffung. Wisst ihr, was vollkommen ist? Was ist vollkommen? Ohne Fehl, tadellos, vollkommen. Und dann dieser schreckliche Satz aus Hesekiel 28, bis Sünde in dir gefunden wurde. Also die Engel waren vollkommen. Wir kommen gleich zur Sünde noch. Wir sehen also, dass dieser Engel, dieser Cherub erschaffen wurde. Und wir sehen auch in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also bis zum sechsten Tag, wir wissen nicht genau den Tag, als Satan im Himmel sündigte, aber bis zum sechsten Tag war noch alles, was? Sehr gut, kann also noch nicht der Sündenfall gewesen sein, weder im Himmel noch auf der Erde bei Adam und Eva. Offensichtlich war während dieser Tage noch nicht das Böse vorhanden. Alles war sehr gut. Gott erschuf nicht das Böse, sondern gab in seiner Souveränität den Engeln einen freien Willen. Und sie konnten sich für oder Gott, gegen Gott entscheiden. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der heißt, einer der Engel sündigte. Und die Bibel ist ganz ausführlich darüber, wie sich das zugetragen hat. Und wisst ihr, was ganz erstaunlich ist? Dass viele Menschen nicht wissen, woher Sünde kommt. Und vielen Menschen wird es nicht mehr gesagt. Es ist ganz tragisch. Die Bibel wird in vielen Kirchen nicht mehr als Predigtgrundlage genommen. Man sagt den Menschen nicht mehr, wie Gott Menschen sieht. Menschen werden nicht mehr als Sünder angesprochen. Übrigens gibt es eine Absprache zwischen der katholischen und evangelischen Kirche, dass man den Menschen nicht mehr als Sünder anspricht. Aber die Bibel tut es fortwährend. Und deswegen sage ich ohne Mühe über mich selbst und wenn es sein muss, auch über meinen Mitmenschen, wir sind alle Sünder. Das sagt die Bibel. Und viele Menschen wissen nicht, was Sünde ist. Und ich habe den Eindruck, besonders die Frauen, die verbinden Sünde ausschließlich mit Schokolade essen. Und ich sage euch was, Sünde bedeutet von der Bibel Zielverfehlung. Nimm die 10 Gebote. Alles, was dem widerspricht, ist was? Sünde. Und hier, die 10 Gebote waren noch lange nicht da. Die kamen erst mit Moses Zeit, etwa 1500 vor Christus. Die 10 Gebote gibt es also 3.500 Jahre etwa, ganz grob. Ja? Und hier, das ist ja noch wie viel früher. Aber da gab es schon eine Sünde. Wollen wir uns anschauen, welche? Wer möchte lesen? Jesaja 14, Vers 12 bis 13. Möchtest du?
Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Jesaja 14, 12 und 13.
Ja. Also hier wird etwas über den Himmel gesagt. Interessant. Wir wissen schon aus Hesekiel 28, der Berg Gottes. Gott hat nicht alles in einer Bibelstelle offenbart, sondern Stück für Stück immer mehr aufgedeckt, wie es damals war. Ein Berg Gottes, die feurigen Steine, ein gesalbter Cherub, also nicht ein Erzengel, sondern ein Cherub und kein Seraphim, ein Cherub, ja, die ein Flammenschwert hatten, ja, im Paradies übrigens, als Adam und Eva ausgeschlossen wurden. Welche Engelgattung wurde dort auf den, an den Eingang gestellt mit dem Flammenschwert? Ein Cherubim, genau, Cherubs. Das waren also ein Engel mit einem Flammenschwert. Ja, so wird das dargestellt. Also da sehen wir auch den, die gleiche Engelgattung, die dort vor dem Paradies stand. Und Adam und Eva konnten nie wieder zurück, weil dort dieser Engel stand. Und hier wird gesagt, von diesem Glanzstern, wie bist du doch vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Eine Frage, haben wir das Morgenröte, Sohn der Morgenröte, schon gehört? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und die Söhne Gottes jubelten. Das waren die Engel, die dabei waren, als Gott alles geschaffen hat. Und sie haben gejubelt, wie kleine Kinder sich über Geschenke freuen. Hier sehen wir es wieder, ja, diese Bezeichnung. Übrigens, Morgenstern heißt es auf Deutsch. Im Lateinischen heißt das Luzifer, da kommt der Name her. Das ist ein lateinisches Wort für Morgenstern und wörtlich übersetzt heißt es der Lichtträger. Also der Lichtträger sündigte. Das Vorbild schlechthin. Die höchste Stellung, die höchste Instanz nach Gott sündigte im Himmel. Und dann diese Worte, die so viel sagen. Wie bist du doch vom Himmel herabgefallen? Was heißt das, wenn jemand vom Himmel herabfällt? Was heißt das? Ganz logisch. Dass er nicht mehr dort ist, dass er rausgeschmissen wurde. Ja, er ist dort herabgefallen, ja, von seinem Thron in Anführungsstrichen runter, ja, abgesetzt, runtergestürzt. Und da wird gesagt, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Wir sehen also, dass Engel oft mit Sternen und mit Söhne Gottes benannt werden. Und dann wird auch weiter gesagt, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Schaut mal das Bild daneben. Ja, ich finde es ganz interessant. Dort sieht man irgendwie so eine, ja, so eine Wucht, als ob da irgendwie, ja, so der die Wolkendecke aufbricht und da bricht etwas durch. Etwas fällt durch die Wolkendecke durch, nicht? So ist es dargestellt, finde ich vom Künstler auch schön, wie der rauskatapultiert wurde. Aus dem Himmel, als diese Sünde geschah. Und liebe Freunde, an dieser Stelle sehen wir, dass Gott es mit Sünde sehr, sehr ernst meint. Hier war eine Sünde und das veranlasste Gott, dieses Bild, diese Szene, diesen Morgenstern aus dem Himmel zu werfen, ihn aus dem Himmel zu stürzen. Eine Sünde. Ich habe mal eine Frage. Ist Gott genau? Oh ja. Wenn eine Sünde reicht. Wisst ihr was? Ich bin nicht so genau. Auch wenn jemand mir etwas Böses tut, bin ich nicht mehr so genau. Mir hat einer wirklich Böses getan. Wirklich Böses getan. Aber ich bete oft und sage, ach Herr, ich bin doch der größte Sünder. Da kann ich dem doch jetzt nicht mein Leben lang böse sein, oder? Ich bin da nicht so genau. Ich sehe mich selbst als Sünder. Aber Gott hat nie gesündigt. Er existiert ewig. Der hatte keinen Anfang. Und da kommt eine Sünde im Himmel vor und das veranlasst Gott, diesen Morgenstern, diesen Glanzstern, diesen Lichtträger, diesen Luzifer aus dem Himmel zu werfen, herauszuschmettern, herabzuschmettern, zu Boden zu schmettern, wie dieses Wort hier sagt. Du Überwältiger der Nationen. Übrigens, du Überwältiger der Nationen. Was heißt das, du Überwältiger der Nationen? Was spricht das über die, was sagt das über die Macht dieses Wesens, dieses Engelwesens? Du Überwältiger. Ja, und überleg mal, Welch ein Mensch kann Nationen überwältigen? Hitler hat es versucht mit einem Teil Europas, nicht? Er hat es nicht geschafft, obwohl wir damals Weltmacht waren, wir als Deutsche. Gott sei Dank ist er auch zu Boden geschmettert worden, richtig auf den Boden gekracht. Deutschland lag in Schutt und Asche. Mit Recht, weil so viel Böses auch von uns gekommen ist, von unseren, ja, aus unserer Nation. Aber hier wird gesagt, Überwältiger der Nationen, das heißt alle Nationen zusammengenommen. Dieser ist der Überwältiger, der hat mehr Macht als die Menschen zusammen. Da reden wir also ein Stückchen weit über die Macht dieses Wesens. Und dann schauen wir mal in sein Herz. Was ist damals passiert? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Hier wird das in Anführungszeichen gesetzt, liebe Freunde. Hier sehen wir wortwörtlich, was die Gedanken dieses Cherubs waren, der vor Gott zwischen den feurigen Steinen seine Verantwortung hatte. Was hat er gedacht? Ich will zum Himmel emporsteigen. Ach so, ich dachte, er wäre schon da. Wisst ihr was? Das ist so ähnlich wie mit den Multimilliardären. Ein Multimillionär wurde mal gefragt, wann ist genug? Wisst ihr, was er für eine Antwort gegeben hat? Immer ein bisschen mehr. Wir wissen alle, dass das kein Glück bringt. Einer der größten Milliardäre in Deutschland, der reichsten Männer, ich habe seinen Namen jetzt nicht gerade im Kopf, aber ich will jetzt nicht Zeit verschwenden, er besitzt 8 Milliarden. Und durch so einen Börsenbewegungen hat er und durch auch zum Teil falsche Entscheidungen hat er 2 Milliarden verloren. Jetzt hat er nur noch 6 Milliarden, nur noch. Wisst ihr, was er gemacht hat? Hat sich erschossen. Kommt nicht damit klar. Immer ein bisschen mehr. Schaut euch mal an, was dieser wollte, der Überwältiger der Nationen. Er hatte die Gedanken, ich will zum Himmel emporsteigen und er ist schon im Himmel. Aber da merkst du, wenn Stolz in deinem Herzen kommt, dann wirst du irrational. Das ist schon nicht mehr logisch, was da passiert. Das ist schon crazy, was dort im Kopf passiert. Ja? Ich will emporsteigen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Wisst ihr, wer sind jetzt die Sterne Gottes? Hatten wir eben schon gesehen. Sterne Gottes sind die Engel. Ein anderes Wort für die Engel, die Gott geschaffen hat. Und er sagt, ich will emporsteigen im Himmel und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Jetzt nehmen wir mal, ich will erhöhen. Was bedeutet das? Er ist nicht zufrieden. Ich will mich selbst erhöhen. Was sagt Gott über einen Menschen oder über ein Wesen, das sich selbst erhöht? Die Bibel ist da ganz deutlich. Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Wer sich aber erhöht, wird erniedrigt werden. Gott kann solch eine Art Stolz nicht ausstehen. Er wollte sich erhöhen und Gott hat ihn erniedrigt. Und jetzt auf einmal versteht ihr, warum dieser Satz oben steht. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Er hatte mehr Macht als alle Menschen zusammengenommen auf dem Planeten. Und Gott hat ihn zu Boden geschmettert. Er hat immer noch sehr viel Macht, viel mehr Macht als die Nationen. Aber Gott hat ihn deutlich, deutlich erniedrigt. Und dann, was denkt der Teufel in seinem Herzen? Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Also er wollte sein wie Gott, mit Gott zusammen die ganze Schöpfung, was ist, regieren. Er wollte auf die Stufe des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Diese Sünde veranlasste Gott, diesen Cherub zu erniedrigen und ihn aus dem Himmel zu werfen. Ich finde das sehr schön gemalt. Ich habe den Eindruck, mit hoher Geschwindigkeit wurde er auf die Erde geworfen. Wir werden nachher noch die Stelle dazu lesen. Er wurde nicht ins Universum geworfen, sondern auf die Erde. Wir lesen das nachher noch. Es gibt noch andere Stellen, die etwas sagen. Und zwar Hesekiel 28, Vers 17. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Ich war mal im McDonald's. Da war wirklich ein bildhübsches Mädchen. Ich schätze sie 18, 19 Jahre. Und ich stand mit meinen Söhnen dort und wollte etwas einkaufen. Da waren die Kinder noch kleiner. Und dieses Mädchen hatte einen deutlich kleineren jungen Mann bei sich. Und alle, die in der Schlange standen, haben auf sie geschaut, weil sie einfach sehr, sehr hübsch war. Und dann dreht sie sich um und sagt, Mensch, wie konnte es so ein Fehler sein, mit dir auszugehen? Und was möchtest du denn essen? Und dann sagt er, ja, ich weiß nicht. Ja, hast du denn schon überlegt, was du mir zum Essen gibst und was du für mich aussuchst? Und dann war der ganz unsicher, weil sie das vor allen gemacht hat. Und der wurde immer kleiner, der war nur 1,60 groß. Der wurde noch mal kleiner und kleiner und kleiner. Der war rot angelaufen. Ich hätte ihn am liebsten in den Arm genommen, hätte ihn rausgeführt, hat gesagt, Junge, fahr nach Hause, die ist nichts für dich. Sie hat ihn vor allen, da waren wahrscheinlich 30 Leute in der Schlange, niedergemacht. Wie kann man denn mit so einem wie mit dir ausgehen? Wisst ihr, warum das so war? Sie wusste, dass sie hübsch war. Und das hat sie so stolz gemacht, dass sie ihn wie einen kleinen Dackel behandelt hat. Kennt ihr das? Menschen, die wissen, dass sie sehr schön sind, wissen, dass sie schön sind. Und hier sehen wir es auch. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit, sagt die Bibel. Das macht stolz. Du hast deine Weisheit und um deines Glanzes willen verderbt. Weil du so schön warst und so einen Glanz hattest, warst du nicht mehr weise. Du wurdest dumm, weil du dich darauf ja, ausgeruht hast oder dir das zu Kopfe gestiegen ist. Und dann sagt Gott, so habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Als ich das heute las, habe ich gedacht, wisst ihr was? Schauspielerei. Ja, das ist nicht unbedingt nur gut. Ja, gibt ja auch viel Böses in der Schauspielerei. Aber Gott hat ein Schauspiel gemacht, nämlich als dieser Satan aus dem Himmel geflogen ist. Dieser schönste Cherub, den der Himmel hatte. Was war das für ein Schauspiel? Und hunderte, Millionen, wahrscheinlich Milliarden Engel haben dieses Schauspiel live mitbekommen. Ich komme gleich noch auf diese Zahlen. Okay, in diesem Abschnitt deutet alles darauf hin, dass Luzifer der schönste und der mächtigste erschaffene Engel war und dass dies der Grund für seinen Fall war. Schönheit rief Stolz hervor und dieser Stolz führte zu seinem Fall. Und in Judas 9, das ist ein ganz kleines Buch im Neuen Testament, lesen wir, dass selbst der Erzengel Michael, ein sehr mächtiger Engel des Himmels, dem Luzifer, diesem Glanzstern unterstellt war, von der Hierarchie war er unter ihm. Und nach dem Sündenfall, wo der Satan längst aus dem Himmel geflogen ist, hat er nicht gewagt, ihn zu verspotten oder ihm zu widerstehen. Hier heißt es nämlich, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte, über den Leib des Mose verhandelte, wagte kein lästerliches Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Was war dort gewesen? Als Mose, der Mann Gottes, sterben musste, ging er ja auf den Berg. Und diese Stelle, da hat Gott ihn selbst bestattet. Gott selbst hat Mose bestattet. Das lesen wir an keiner anderen Stelle. Nur von einem Mann. Und zwar von Mose. Und gut, dass Gott es verborgen hat. Glaubt mir, da wären jetzt, wer weiß, welche Kathedralen gewesen oder irgendwelche Tempel, weil das ja Moses Gebeine sind, alles heilige Gebeine. Gott hat es verborgen, wo er beerdigt ist. Aber dort gab es einen Streit. Weil der Mann Gottes gestorben ist, gab es einen Streit zwischen dem Satan und dem Erzengel Michael. Und Michael heißt es hier, er wagte kein lästerliches Urteil zu fällen, sondern sprach zu dem Satan, der Herr strafe dich. Wir sehen also, Michael ist demütig. Er überhebt sich nicht, er schimpft nicht, er spottet nicht, sondern der Herr strafe dich. Ein ganz, ganz kleiner Hinweis. Ich kenne einige Christen, die schimpfen auf den Teufel. Du sagen, du verdammter und alle Worte möglich so. Und dann habe ich mit einigen Christen schon das Gespräch geführt, sage ich, sag mir mal in der Bibel, dass man, wo das steht, dass man den Teufel ja verspotten soll, verschmähen soll, ihm befehlen soll. Wo steht das? Zeig mir das. Und dann nehme ich diese Stelle und sage, schau mal, welch ein Respekt der Erzengel Michael hatte. Er hatte kein lästerliches Urteil gegen diesen dämonischen, bösen Engel gehabt, der gefallen war, sondern hat ihm gesagt, der Herr strafe dich. Deswegen, also wir Christen brauchen nicht mit dem Teufel in dieser Weise zu kämpfen oder ihn so zu verunglimpfen. Ja? Finde ich nur am Rande eine Bemerkung. Ja, also er wollte Gottes Platz in seinem Universum einnehmen. Wie bist du doch vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungsberg am äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. So sagt es die Bibel. Dieser Glanzstern wollte sein wie Gott, mich mit ihm gleich machen. Bisschen unter Gott war ihm nicht genug. Er wollte so rebellieren, wollte die gleiche Stufe mit seinem Schöpfer. Und das ist himmelschreiende Arroganz. Das ist Sünde. Übrigens, wenn wir uns selbst erhöhen, auch unter Menschen, dass ich mich für was viel Besseres halte als den Ingo, ist das auch Sünde. Die Bibel sagt, achtet einander höher als euch selbst. Wenn ich aber auf einen runterschaue, ist das Sünde. Und das hat der Teufel gemacht. Er hat auf alle Engel runtergeschaut und wollte auf einer Augenhöhe mit Gott sein. Da heißt es wörtlich, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Ich habe eine Frage. Hat der Teufel das im Himmel gesagt? Hat er das gesagt, der Teufel? Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen? Nein. Was hat er gemacht? Er hat sich das vorgenommen. Das war ganz im Verborgenen in seinem Herzen. Frage, hat Gott das gesehen? Gott kann alles sehen. Und ihr seht das Bild. Er ist herabgestürzt worden, herabgefallen. Er wurde auf die Erde geschmettert. Also Stolz stieg in Satans Herz auf, weil er schön war. Und das wusste er. Und an dieser Stelle wurde Rebellion und die Sünde geboren. Er hatte von Gott einen freien Willen bekommen und seinen freien Willen dafür eingesetzt, gegen Gott zu rebellieren, sich zu überheben. Wir wissen aber auch, dass es unglücklicherweise im Himmel nicht so war, dass er alleine ging, nicht alleine rebellierte. Er nahm einen großen Teil der Engel mit sich. Und die Bibel macht ganz klare Angaben darüber, welches Kontingent er mitgenommen hat. Und zwar in Offenbarung 12, Vers 4, da heißt es, und es erschien ein Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache. Er hatte 7 Köpfe und 10 Hörner auf seinen Köpfen, 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und die Sterne in diesem Kontext sind die Engel, den dritten Teil der Engel Gottes. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie schön muss der Engel gewesen sein, Luzifer, wenn er 33% der Engel im Himmel überzeugte, mit ihm zu gehen. Und sich gegen Gott zu wenden. Der muss sehr charismatisch gewesen sein, sehr beeindruckend, dass er dazu in der Lage ist, den dritten Teil, da waren nicht irgendwie die 5 dümmsten Engel mitgegangen, sondern wahrscheinlich hunderte Millionen. Ich werde euch das gleich vorrechnen. Ich habe mich heute hingesetzt, ein bisschen gerechnet. Ich habe mir die Bibelstellen angeschaut. Ihr werdet euch wahrscheinlich gleich wundern. Also es war eine sehr beträchtliche Zahl. Die Bibel erklärt, dass abertausende Engel vor dem Thron Gottes sind. Oft wird gesagt an zwei Stellen, nämlich in Daniel 7, Vers 10 und in Offenbarung 5, Vers 11. Da steht zum Beispiel in Daniel 7, Vers 10, 1000 mal 1000 Engel dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. So, Frage, was ist 10.000 mal 10.000 für eine Zahl? Die Bibel nimmt noch viele andere Stellen, aber ich habe jetzt nur mal diese zwei Stellen genommen, um ein kleines Bild in den Himmel mit euch zu werfen. Was sind 10.000 mal 10.000? Wie viele Nullen hat 10.000? 4 Nullen. Und wir wissen, bitte? 100 Millionen, danke, sehr schön. Wir müssen nur die Nullen miteinander addieren. 10.000 mal 10.000. Und vorher wird von 1000 mal 1000 geredet. Ja, da ist ein Millionenbetrag. Aber 10.000 mal 10.000 sind 4 Nullen mal 4 Nullen. Also ne, eine 1 natürlich vorne. Ja. So, das sind 8 Nullen. Eine Million hat 6 Nullen. Wir haben also 2 Nullen mehr. 100 Millionen allein in diesen zwei Stellen, die genannt werden. Sonst wird an anderen Stellen gesagt, dass die Zahl unzählbar ist, die Engel, die Gott gemacht hat. Oder an anderen Stellen wird gesagt, dass es so viele sind, wie Sterne am Himmel sind. Und wir wissen ja, dass es mit dem Hubble-Teleskop, man hat so etwa herausgefunden, dass es 2 Milliarden Milchstraßen gibt, wo jede Milchstraße 2 Milliarden hat. Also wenn wir das jetzt mal nehmen, was nur mit den menschlichen technischen Möglichkeiten ist zu sehen, da kann ja jemand gern mal rechnen, 2 Milliarden mal 2 Milliarden, das wird nicht jeder Taschenrechner können, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, das ist eine Zahl, die passt nicht auf den Taschenrechner. Aber wenn wir nur mal nehmen, 10.000 mal 10.000, was Daniel 7 und Offenbarung 5 sagt, dann sind das hunderte Millionen, 100 Millionen. Und jetzt sind das die vor Gott stehen, in Daniel 7, Vers 10 und in Offenbarung 5, Vers 11. Das heißt, 100 Millionen heilige Engel, die sind ja 2/3, wissen wir. 1/3 sind ja mit dem Teufel gegangen. Jetzt ein bisschen rechnen. Du bist ja sehr gut in Mathe, Guido. Wenn 100 Millionen, also 2/3, 100 Millionen sind, wie viel sind dann 1/3? Ja, 33 Millionen ist nicht richtig. Du musst das ja auf den Grundwert beziehen und den wissen wir ja erstmal nicht. Aber ich hatte auch erst so gerechnet, aber wenn wir rechnen, wenn 2/3 sind ja 0,6 Periode, ja, Periode 6. Wenn 0,66 der gesamten Zahl 100 Millionen wären, es sind viel mehr, wissen wir, dann ist 1/3 50 Millionen. Das heißt, 100 Millionen anhand dieser Stelle stehen vor Gott. Wenn das alle wären, und das kann es ja nicht sein, weil da sagt es, es sind 1000 mal Tausende und 10.000 mal Zehntausende. Das heißt, wir können es ja gar nicht addieren, weil wir nicht wissen, wie viel Tausende es sind. Tausende mal Tausend, das ist ja auch ein Millionenbetrag. Aber wenn wir nur diese zwei Bibelstellen, die Zahlenwörter beinhalten, nehmen, haben wir 100 Millionen vor Gott, und 50 Millionen beim Satan. Also mindestens weit über 150 Millionen. Und die anderen Stellen sagen so viele wie Sterne am Himmel. Also die kleinste Zahl, von denen wir ausgehen müssten, sind hunderte Millionen Engel. Das ist schon eine ganz, ganz große Zahl. Gut. Und jetzt müssen wir wissen, dass diese 50 Millionen mindestens an der Zahl, ja, mit dem Satan gegangen sind. Ganz sicher viel mehr, aber das ist ja nur die Stelle, wo wir das Mindeste ansetzen. Jetzt nicht merken, es sind 50, es ist viel, viel mehr. Aber jetzt nur anhand dieser Stelle, dann wissen wir, dass in der unsichtbaren Welt Kämpfe stattfinden zwischen der Welt Gottes und der dunklen Welt. Und liebe Freunde, wir wissen auch, dass Offenbarung 12, Vers 4 sagt, dass der Teufel auf die Erde geschmettert wurde. Also wenn ihr euch überlegt, viele Millionen Engel, Dämonen auf dieser Erde, das sind ja die gefallenen Engel, die nennt die Bibel Dämonen. Was für eine böse Konzentration auf der Erde, die Konzentration des Teuflischen. Ja? Da kommt das Böse her. Und sie sind von Anfang an immer im Gegensatz zu Gott unterwegs, immer in Rebellion zu Gott und kämpfen gegen alles, was Gott für in Gottes Auge gut ist. Und deswegen sehen wir in allen antichristlichen Ideologien Mord und Totschlag. Nehmen wir alle Religionen, wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Mord wird im Namen von Religionen verübt. Und auch im Namen der christlichen Religion. Ich rede nicht über den wahren christlichen Glauben, ich rede über Religion. Was der Teufel dort macht. Alleine durch den Kommunismus sind geschätzt 150 und andere Schätzungen gehen von 250 Millionen Menschen aus, die aufgrund dieser Ideologie umgebracht wurden. Die blutigste Spur ist immer die, die antichristlich ist, antigöttlich. Und die hat einen Ursprung beim Teufel und allen, die ihm folgen. Ja, die vierte Stelle ist, er wurde zum Teufel, das ist der nächste Punkt. Da steht eine Stelle in Epheser 6, wer möchte diese Stelle lesen? Ja, bitte.
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, 11 bis 12.
Ganz genau. So, hier werden wiederum verschiedene Hierarchien genannt. Paulus sagt, dass die Gläubigen nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen hätten, sondern gegenüber den ein Kampf ist gegen den Teufel. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Liebe Freunde, wir hatten euch, glaube ich, jetzt, ich hatte euch vor einigen Wochen gesagt, wenn ihr zum Bibelkurs kommt, geht davon aus, dass ihr gestört werdet. Dass es nicht geht. Dass ihr Termine habt. Dass euch zu kalt ist, wenn ihr rausgeht. Dass es euch zu nass ist, wenn ihr rausgeht. Dass euer Kühlschrank auf einmal sich meldet, da ist zu wenig drin. Dass ihr Termine habt, dass ihr gestört werdet, dass ihr Überstunden machen müsst. Dass eure Frau sagt, jetzt schon wieder oder euer Mann. Und irgendwelche Störungen, das wird kommen. Wisst ihr warum? Weil Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ihr müsst nicht heraustreten und mit dem Schwert zum Auto gehen. Da passiert euch nichts. Aber in der finsteren Macht wird alles organisiert, um es gegen euch zu bringen. Es können technische Pannen sein, es können Terminüberschneidungen sein, Missverständnisse sein, Anfechtungen sein, es können Launen in euch hochkommen, wo Streit entsteht, wo ihr keinen Mut mehr habt, das Richtige zu tun. Und dann sagt der Mensch, ich schaffe das nicht jedes Mal. Und wir haben solche Beispiele ohne Ende. Wir haben das jetzt, meine Tochter hat das gehört von jemandem, ja, der immer sagt, ich will kommen, wirklich. Und ganz, ganz ehrlich sagt er, ich verstehe es nicht. Seitdem du mich einlädst, ist der Donnerstag immer voll. War vorher nicht so, aber seitdem du mich einlädst und ich gesagt habe, dass ich kommen will, ist der Donnerstag voll. Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Du brauchst nicht bewaffnet zum Auto gehen. Es sind andere Dinge. Die finstere Macht möchte alles dran setzen, dass du den heiligen Gott, der sich in der Bibel offenbart, Jesus Christus, nicht kennenlernst. Da wird alles kommen. Vielleicht eine Panne. Vielleicht was Technisches, vielleicht Termine, vielleicht eure eigene Laune oder irgendwas, was dazwischen kommt, wo Gott auch seine Leute für hat, die euch beschäftigen, vielleicht ein Brief und so weiter. Wir lesen in Offenbarung 12, Vers 9, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Jetzt stellt euch mal vor, der ganze Erdkreis wird verführt. Die Leute in Australien und Neuseeland sind genauso verführt wie wir. Der ganze Erdkreis wird verführt. Wir sehen das, egal welcher Nachrichtensender auf der ganzen Welt. Es wird nicht berichtet, dass Gott der Schöpfer ist. Alle Naturfilme sagen, von nichts ist es gekommen. Unglaublich. Wir sehen also, er verführt den ganzen Erdkreis mit Politik, mit Wirtschaft, mit Religionen. Wir haben im Moment eine ganz, ganz große Religion, eine Glaubenshaltung, ja, und zwar, dass wir diese Erde erhalten müssen. Wir müssen sie retten. Die ganze Konzentration ist jetzt nur noch Bio und nur noch Natur und Umwelt und Klima und alles dreht sich darum. Kein Wort über euren Bildschirmen von Jesus, der alles gemacht hat. Wie kann es sein, dass der Schöpfer weltweit so beharrlich ignoriert wird? Dann muss man sehen, alle Medien gehören in Summe 8 Medienkonzernen. Und diese Chefs, denen diese Konzerne gehören, sind alles andere als Christen. Und sie möchten, dass die ganze Menschheit das, was sie denken, woher es kommt, auch glauben. Und wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und so ist das bei jedem Redakteur, bei jedem Angestellten dieser Konzerne. Dieser Satan war, und wir lesen in der Bibel, er verführt den ganzen Erdkreis. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Was sagt diese Bibelstelle? Er wurde wohin geworfen? Auf die Erde und nicht auf den Mars, weil das so schrecklich kalt ist da. Ne? Nein, nein, nicht auf den Mars, auch nicht auf den Saturn. Ja? Dieser Schweif, den wir in dem Bild gesehen haben, das sind nicht die Ringe vom Saturn, ja? Sondern er wurde auf die Erde geworfen. Er war vollkommen schön und mächtig, wurde von dem Stolz, wurde stolz und wollte schließlich Gottes Platz einnehmen. Und durch seine Sünde wurde er zum großen Drachen, zur alten Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Und kurz nach diesem Sündenfall trifft er auf die Eva im Paradies. Dort hatte er Zugang und Gott hat es erlaubt. Und was ist seine Lüge? Er trifft die schönste Frau, die es je gegeben hat. Stellt euch die mal vor. Es war alles sehr gut. Wenn Gott das sagt, was war das für eine schöne Frau? Und die war blitzgescheit. Und jetzt trifft er auf sie und sagt, sollte Gott gesagt haben? Und die Eva kennt die Bibel der damaligen Zeit, war ja nur ein Vers. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen. Nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen. Von dem Tag an, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und Eva, wie ein Kind in der Kinderstunde, sagt diesen Vers dem Teufel auf. Sollte Gott das wirklich so gemeint haben, gesagt haben, verführt er die Eva. Und Eva ist jetzt unsicher. Wie kann das denn sein? Das ist doch klar, dass Gott der Schöpfer ist. Und dann kommt der Teufel mit der glatten Lüge und sagt, keineswegs wirst du sterben, sondern von dem Tag an, wenn du davon isst, wirst du klug sein wie Gott. Und am Ende wirst du gut unterscheiden können, was gut und böse ist. Oh, und ich sag euch was, wer will nicht klug sein wie Gott? Ich möchte auch klug sein. Ich finde es nicht schön, wenn man mich Blödmann nennt oder Dummkopf nennt. Jeder will klug sein. Eva wollte klug sein. Und dann sieht sie auf einmal von dieser Religion des Teufels, dass man so klug wird wie Gott. Von dieser Religion verführt, schaut sie auf die Frucht und glaubt, dass es gut ist, das zu essen. Auf einmal diese Frucht, vor der sie vorher einen Bogen gemacht hat und nichts davon wissen wollte, auf einmal leuchtet sie an. Es ist wunderschön, es wäre ein Genuss, es wäre eine Lust, davon zu essen. Und sie hat ein Verlangen, jetzt will ich es haben unbedingt. Und sie sah diese Frucht und glaubte, dass sie klug macht. Ja, hört mal, wisst ihr, wie viel Wassermelonen ich essen würde, wenn ich wüsste, dass Wassermelone klug macht? Es gibt einen kleinen Witz. Da sitzen zwei Männer im Zugabteil und der eine isst Apfelkerne. Und der andere sagt, entschuldigen Sie, wieso essen Sie diese Apfelkerne? Ja, sagt er, weil die klug machen. Dann isst er immer weiter Apfelkerne. Und dann sagt er, darf ich auch welche? Und dann verkauft er ihm die Apfelkerne für 30 Euro paar Kerne, zwei oder drei Kerne. Und dann isst er diese zwei, drei Kerne und sagt, Mensch, bin ich blöd. Für 30 Euro hätte ich mir doch ein paar Kilogramm Äpfel kaufen können. Und dann sagt der andere, siehst du, es beginnt zu wirken. Ja, und so war es bei der Eva auch. Sie sah diese Frucht und dachte, das macht klug. Und das glaubte sie, diesen Unsinn. Und ab da kam die Sünde zu den Menschen. Und sie gab ihrem Mann und Adam aß auch. Und ab da kam eben der Sündenfall und der Tod und das ganze Leid über die Menschheit. Krankheit, Trennung, Hass und das ganze Böse. Dann, also aus der Engelwelt, wurde das transportiert in die Menschenwelt. Ja, kann man vielleicht so sagen. Ja, und diese Engel, die wollen immer die Menschen so verführen, dass sie denken, sie versprechen alles Mögliche, wie der Teufel zum Beispiel. Ihr werdet klug sein wie Gott. Ja, wer will das nicht? Und am Ende weiß die Eva was? Sie ist die Dümmste auf der ganzen Welt und nicht so klug wie Gott. Wir merken, es beginnt zu wirken, nicht? Leider zu spät. Und so ist es immer. Der Teufel verführt. Und seine Versprechungen hält er nie. Das ist Verführung. Und das ist so ähnlich wie in wie ich das im Fuchs bei der Fuchsjagd oder Baujagd gelernt habe. Füchse haben ja einen Bau und man legt oft künstliche Bauten an, weil der Fuchs auch faul ist, möchte er nicht immer graben. Normalerweise gräbt er immer, aber oft ist er so faul, dann nimmt er sich oft einen Bau vom Dachs. Ja, und bessert den ein bisschen aus. Der Dachs ist ein ganz ordentlicher, der schmeißt alles raus. Der Fuchs, der ist ein unordentlicher Schmuddeliger. Der ist ja nur da drin, wenn es regnet, sonst ist er immer draußen. Ja? Und bei der Baujagd ist es so, dann macht man künstliche Betonrohre, dass der Fuchs schön rein kann. Und am Ende ist eine Öffnung und dort ist eine Falle, eine Lebendfalle. Und dort tut man einen Köder rein. Und die Füchse kennen ja die ganzen Bauten in ihrem Revier. Und dann geht er vorbei und riecht den Köder. Oh, ist das eine leckere, geräucherte Makrele. Oh, Mann. Oder irgendwie so ein Hühnerschenkel. Wahnsinn. Aber die sind furchtbar schlau. Die wissen, wie kommt ein Hühnerschenkel dort rein? Da stimmt was nicht. Erster Tag, zweiter Tag, sechster Tag. Und der Jäger kommt jeden Tag kontrollieren. Leer, leer, Falle leer. Aber irgendwann will der Fuchs das wissen. Und er geht da rein. Und je näher er kommt, umso mehr riecht er diesen Hühnerschenkel. Und dann kann er nicht anders. Es läuft ihm das Wasser im Munde zusammen. Er geht über die Wippe. Der Mechanismus löst aus. Platsch, ist er in der Falle. Und was macht der Jäger? An dem Tag macht er auf und der Fuchs ist drin. Er kann sich drehen und wenden, wie er will. Er kommt nicht mehr raus. Und so ist es mit dem Teufel auch. Er will uns verführen. Klatsch und der Mensch kommt nicht mehr raus. Das ist seine Strategie. Und so macht er das schon seit 6000 Jahren menschlicher Existenz. Er will die Menschen immer verführen. Wir sehen also, dass es wirklich geistliche Mächte der Bosheit gibt in unserem Bibelvers, die in der Finsternis dieser Welt am Werk sind. Sie sind stärker als Menschen. In Psalm 8, Vers 6 heißt es, du hast den Menschen wenig geringer gemacht als die Engel. Also Engel sind stärker. Und sie versuchen, die Menschen von Gott abzubringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Einige werden ja diese Lektion noch nachhören. Wunder dich nicht, wenn der Donnerstag laufend Telefonate kommen. Ich gebe dir einen Tipp, mach dein Handy aus. Das mache ich übrigens auch meistens. Ich habe es jetzt vergessen, wie durch ein Wunder. Ja, es gibt ja noch die andere Macht, die mich beschützt. Ne? Aber normalerweise, das Ding ist wirklich eine Plage. Ich komme gar nicht hinterher. Ich habe heute wahrscheinlich 30 Dinger gekriegt oder 40 E-Mails und WhatsApps und so weiter. Man ist laufend beschäftigt. Laufend. Man tut nichts, oft. Aber trotzdem, man ist dicht und besetzt. Und kommt besonders dann vor, wenn Menschen sich in Richtung Gott bewegen. Ja, und liebe Freunde, wenn Satan aus dem Himmel gestürzt wurde, dieser Glanzstern, dann können wir sagen, er wurde zum Satan. Und ich möchte euch fragen, hat Gott Satan geschaffen? Er hat diesen Glanzstern geschaffen, diesen Cherub geschaffen, aber er wurde freiwillig zum Satan, zum Gegner Gottes. Und viele Menschen wissen nicht, wie kann es einen guten Gott geben, wenn es so einen furchtbaren Teufel gibt, der die ganze Welt in Aufruhr bringt. Jetzt wissen wir es. Er hat freiwillig sich entschieden gegen Gott. Er wollte sein wie Gott. Und weil ihm das misslungen ist, hat er das mit Eva auch versucht. Und Eva ist drauf reingefallen und da schnappte die Falle zu. Und seit dem Sündenfall geht es den Menschen auf dieser Erde nicht gut. Immer im Kampf zwischen Gut und Böse. Wenn ihr jetzt jemanden habt, der in eurer Verwandtschaft oder Freundschaft, der euch fragt, hat Gott einen Teufel gemacht? Was ist eure Antwort? Nein. Was hat er gemacht? Er hat Engel geschaffen, heilige Engel, sündlose Engel, bis dann der Teufel gegen Gott rebellierte und sein wollte wie Gott, seinen Thron erhöhen wollte, so wie Gott ist. Er wollte sein wie Gott und das war die Ursache. Jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt, was er tut, der Teufel. Jetzt wissen wir ja ganz viel von ihm. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Das sind drei Verse hintereinander geschrieben. Wer möchte? Kelly, möchtest du mal lesen? Kelly.
Er wurde zum Teufel. Zieht die ganze Waffe.
Nein, eine weiter. Der nächste Punkt. Er verblendet, betrübt und verschlingt. Achso,
okay. Er verblendet, betrübt und verschlingt. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt zeigt, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.
Genau, vielen Dank. Also wir sehen hier in diesen drei Bibelversen, in dem ersten Satz, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Hier sehen wir, dass der Teufel Gott dieser Weltzeit genannt wird. Natürlich ist der Teufel nicht Gott. Aber für die, die in dieser Welt leben und Gott nicht wollen, für sie ist er ihr Gott, ihr Götze, wenn man so will. Der Gott dieser Weltzeit, so wird er genannt. Und was macht er? Er verblendet die Sinne, sodass kluge Menschen, sie wissen ganz genau, es kann sich nicht etwas selbst erschaffen. Denn wenn das so ginge, dann müsste ja etwas existieren, bevor es existiert. Und das geht nicht. Aber kluge Menschen, die meinen, dass sie studiert sind und ganz glasklar im Kopf sind, sind völlig verdreht in ihrer Wahrnehmung, weil sie die Logik des Teufels, die übrigens keine ist, glauben. Das bedeutet verblendete Sinne haben. Man glaubt an Unsinn. Man glaubt in Deutschland an diese dämonische Idee, die ganze Welt zu unterjochen, an den Endsieg. Die Deutschen waren verblendet von den Nationalsozialisten. Das ist ein Beispiel aus der Geschichte. Wir wissen ja alle noch die Bilder, die Massenhysterie in unserem Land. Alle fanden diesen Mann gut. Und nachher kratzte man sich am Kopf jahrzehntelang und man ärgert sich jetzt fast schon ja, 80 Jahre immer noch. Wie konnte das geschehen? Verblendet, so macht es der Teufel mit seinen Ideologien und mit seinen Gedanken. Und dann, was passiert? So dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Man weiß zwar, dass es Jesus gab, aber es leuchtet nicht auf. Es wird verblendet, man erkennt es nicht. Wenn wir jetzt hierher gefahren sind, kennt ihr die Hundespaziergänger, die mit der Taschenlampe da gehen? Einige sind nicht besonders clever. Die nehmen so eine Maglite und leuchten dich da so an. Ist nicht besonders klug, besonders als Brillenträger. Du siehst nur Licht. Ja, es reicht, wenn es kurz runterhältst. Man sieht dich, ist gut. Und verblendet bedeutet, du siehst nichts außer Licht, weil es genau in deine Augen leuchtet. Und genau das macht der Teufel mit uns. Er verblendet uns und Menschen erkennen es nicht. Und das Licht des Evangeliums, und Paulus sagt sogar, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus leuchtet nicht auf. Warum? Weil wir verblendet sind. Wir haben so viel Falsches im Auge, dass wir das helle Licht nicht mehr sehen. Und die Leute denken, das ist die Realität. Und außerdem tun es doch alle oder die meisten. So verblendet. Da sehen wir also, was der Teufel tut. Er verblendet. Das Zweite haben wir schon kurz angesprochen. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Das sehen wir. Im Islam wird Gott, Allah, als Gott verkauft. Aber das ist nicht wahr. Allah ist nicht Gott. Denn der Gott der Bibel hat einen Sohn, Jesus Christus, der ans Kreuz ging, um sein Leben zu geben für uns, damit jeder, der daran glaubt, in den Himmel kommt. Und der Allah hat keinen Sohn. Und wenn jemand das behauptet, wäre das Gotteslästerung im Sinne des Islam. Dann kann Allah nicht Gott sein, denn der wahre Gott hat einen Sohn. Fragt mal jeden gläubigen Moslem, ob Allah einen Sohn hat. Nein, hat er nicht. Und da sehen wir, dass der Teufel mit ganz religiösen Dingen kommt und dann wie ein Engel des Lichts, als wäre das eine Botschaft von Gott, dann wird sogar der Koran als Bibel von Gott gesehen, wie gesagt, nicht als Bibel, sondern als Offenbarung Gottes gesehen. Und die Menschen glauben das, weil sie die Realität nicht wirklich wahrnehmen. Sie sehen das Evangelium nicht, weil sie verblendet werden, wie die Taschenlampe von den Leuten, die euch dann als Hundespaziergänger genau ins Auge leuchten. Man sieht es nicht. Und dann sagt Petrus auch, was der Teufel noch macht. Und der Islam ist nur ein Beispiel. Ja? Im Hinduismus gibt es 2 Millionen Götter. 2 Millionen Götter. Ja, überleg mal, ich glaube, dass jeder Hindu wahrscheinlich bei 20 ins Stocken kommt. Aber 2 Millionen, Entschuldigung, wer kann sich das merken? Ich glaube, die Gebildetsten dort wissen nicht, wie viele Götter sie haben. Das ist total verblendet. So verblendet, dass hier nichts mehr funktioniert. Und dann denken sie, naja, das ist das Richtige wohl. Ne? Nur die Weisen kommen dahinter, aber niemand ist weise genug, sich die zu merken. Und so verblendet der Teufel mit dem größten Unfug. Da hungerten die Menschen, Millionen sind gestorben, weil man Kühe nicht schlachten darf. Weil das ja meine Oma sein könnte. Reinkarnation, eine Idee vom Teufel, der lacht sich tot. Und die Bibel sagt, es ist gesetzt, Hebräerbrief, es ist gesetzt, dem Menschen einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Und wir sterben wie oft? Einmal. Und da wird gesagt, immer wieder sterben wir, sterben wir, sterben. Und je nachdem, wie du gelebt hast, wirst du dann höher oder niedriger. Einmal wird gestorben. Also du stirbst nur einmal. Ein Trost, nicht oft. Ist doch schön, nicht? So. Und so verblendet er die Menschen. Dann schauen wir den nächsten Vers an. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, sagt der Apostel Petrus. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. da ist ein ganz anderes Gesicht. Hier in Deutschland versucht man das mit Wissenschaftsgläubigkeit, mit Ideologie und mit anderen Möglichkeiten, mit Reichtum und mit Abwechslung und mit Beschäftigung der Leute. Ja? Es wird ja nirgends so gearbeitet wie in Deutschland. Ja? Jemand hat mir mal gesagt, ich wandere aus nach Amerika. Sagte ich, wieso? Sagt er, weißt du, in Deutschland stellt man die Uhr, wenn man auf Toilette geht. Ja, ist alles getaktet, ja, alles auf Sekunde genau geplant. Wir Deutschen sind angeblich dafür bekannt, hat jemand mir mal so gesagt. Ja, also man verführt hier mit Wohlstand, mit Unterhaltung. Die Showmaster bestimmen unsere Gedanken und wir denken, das ist wahr. Dann hören wir Markus Lanz und dann hören wir die Nachrichten und dann hören wir da Unterhaltungsmedien und dann die tollen Schauspieler und dann sagt Till Schweiger was und dann kriegt er einen Wutausbruch und dann schreibt die Bildzeitung in solchen dicken, so und so ist es. Und dann denkt man, ja, okay, und hat man eine Meinungsbildung. Und man ist ganz weit weg von der Wirklichkeit Gottes. So kommt das. Aber an anderen Stellen geht der Teufel umher wie ein brüllender Löwe und sucht, den er verschlingen kann. Das sind die totalitären Regime. Denken wir an die Zeit in Russland unter Stalin. Da wurde jeder abgeschlachtet, der anders gedacht hat als Stalin. Denken wir an Nordkorea. Wenn da einer nur in den Himmel schaut und der wird gesehen und denunziert, da kommt er ins Arbeitslager, weil die glauben, dass er den Gott des Himmels angebetet hat. Und man darf ja nur diese Familie da anbeten, ne? Die selbstgemachte, selbstgebastelte Religion. So ein Irrsinn, was die dort an Religion haben. So verblendet, da ist der Teufel so. Diktatorisch wird darauf geachtet, wenn du einen Millimeter abweichst, kommst du ins Arbeitslager. Und solche Dinge. Denk mal an die ganze Verbreitung des Sozialismus oder des Kommunismus. Was war dort gewesen? Alles Andersdenkende wurde umgebracht. Und eingeschüchtert von Staatswegen. Da sehen wir, dass der Teufel auch so ein Gesicht hat. Bei uns in Deutschland hat er nicht dieses Gesicht, das war so vor einigen Jahrzehnten, aber jetzt hat er ein anderes Gesicht, uns mit allem beschäftigt zu machen. Mit immer weiter Medien und die ganze Zeit nur Unterhaltung und ja, so ist es. Die Menschen sind einfach nur besetzt, es geht nicht mehr. Er versucht uns zu verschlingen. Und liebe Freunde, wir haben jetzt viel über die dunkle Welt gehört. Das sind gefallene Engel, sie können nicht Buße tun. Ganz anders ist es bei uns Menschen. Die gefallenen Engel, das sind ja die Dämonen, die kommen in die Hölle. Und der Teufel auch. Aber Menschen können sich bekehren. Schaut mal, was Jesus über den Teufel sagt in Matthäus 25, Vers 41. Da sagt Jesus: Dann wird er, also Jesus, auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also Jesus wird mal die Menschen sortieren, nach rechts und nach links. Und zur Linken werden alle aussortiert, die nicht geglaubt haben. Wo kommen sie hin? In das ewige Feuer, das bereitet ist, geht hinweg von mir, werden sie hören. Sogar, schaut mal, wörtliche Rede. Jesus selbst wird ihnen sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Fabio, du hast dich jetzt vor wenigen Monaten bekehrt. Jetzt stell dir mal vor, du stündest vor Jesus. Und du würdest hören, weil du nicht zum Glauben gekommen wärst zu ihm. Du hättest dich nicht bekehrt. Geh hinweg von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Du wirst schreien, du wirst weinen, dir werden die Ohren gellen und du wirst erkennen, das ist jetzt Wirklichkeit. Und das hat mit Charles Darwin und mit unserem Zeitalter der Unterhaltung und mit kühlen Bierchen nichts mehr zu tun. Da kommt die Wirklichkeit und die wird alle Menschen einholen. Wer jetzt nicht glaubt, wird in Gemeinschaft sein mit dieser bösen, finsteren Macht, wo der Teufel selbst in die Hölle kommt. Und liebe Freunde, hin wieder höre ich, dass der Teufel der Chef der Hölle ist. Stimmt das? Nein, er kommt selbst rein. Der Chef der Hölle ist wer? Gott selbst. Er hat sie gemacht für den Teufel und seine Engel und alle, die nicht glauben. Deswegen, wie wunderbar, dass wir davon ausgenommen sind. Wenn wir an Jesus glauben, kommen wir nicht dorthin. Jetzt haben wir viel gehört über das, was im Himmel passiert ist und was sich auf dieser Welt abspielt. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Wo gibt es wirklich Ruhe? Beim Schöpfer, beim Heiland, beim Retter selbst. Jesus sagt, kommt her zu mir. Das sagt die Bibel ganz deutlich, dass wir alle eingeladen sind. Wir Menschen können uns bekehren. Jesus ging ans Kreuz für uns Menschen, aber er ging nicht ans Kreuz für die Dämonen und den Teufel. Für sie steht fest, sie gehen für immer verloren. Sie kommen in die Hölle. Vielleicht ein schreckliches Beispiel zum Schluss, die uns einfach zeigen, wie der Teufel denkt. In USA war ein Gefangenenbesuch bei sehr hoch im Hochsicherheitstrakt mit Schwerverbrechern und zum Tode verurteilten Mördern. Und eine Person hatte ein kleines Kind mitgenommen in diesen Hochsicherheitstrakt. Und auf einmal war es weg. Und dann hat die ganze Security dort alles durchsucht. Und man fand das Kind ermordet, vergewaltigt und ermordet im Zimmer eines Mörders. Und dann wurde er gefragt, wieso hast du das gemacht? So was Abscheuliches. Und dann sagt er völlig kaltblütig, mir droht der Tod. Ich habe nichts zu verlieren. Und ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben. Wisst ihr was? Das ist teuflisch. Genauso ist der Teufel. Ihm droht die ewige Hölle, der ewige Tod. Er will jetzt so viel wie möglich mitnehmen dorthin. Das müssen wir wissen, dass es diese Welt gibt. Liebe Freunde, das Schöne ist aber, wir können uns bekehren, dass wir nicht weiter verblendet werden von diesem Gott dieser Welt, wie die Welt ihn sieht. Also Gott hat alles geschaffen. Ich wiederhole noch die 5 Punkte. Gott hat alles erschaffen, auch die Engel. Der 2. Punkt, die Engel waren vollkommen. Der 3. Punkt, einer der Engel sündigte und wurde aus dem Himmel geworfen. Der 4. Punkt, er wurde zum Teufel. Nein, Gott hat keinen Teufel geschaffen. Er hat sich freiwillig entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Da gab es diese Feindschaft im Himmel. Und deswegen ist er rausgeflogen. Und der 5. Punkt, was er tut, er verblendet die Menschen, er betrügt sie und verschlingt sie. Er hat nur noch eine ganz kurze Weile und deswegen will er diese nutzen. Und wenn wir so ein bisschen in unsere Welt reinschauen, sehen wir auch etwas davon. Wie schön, dass wir so ein Angebot haben. Wir können uns zu diesem Jesus bekehren, zum echten Heiland. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt die Bibel. Deswegen, ich freue mich auf die nächste Lektion, liebe Freunde, und möge Gott schenken, dass wir darüber nachdenken. Wir werden beim nächsten Mal, und ich lade euch alle dazu ein, über die Versuchung und den Sündenfall des Menschen sprechen. Ein ganz wichtiges Thema. Entschuldigt, dass ich heute etwas länger war. Es war irgendwie, ihr habt alle so spannend zugehört, dass ich einfach so lange geredet habe. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Ich möchte auch bei euch mich verabschieden, liebe Freunde, dass ihr alle so geduldig zugehört habt. Verzeiht mir diese 10 Minuten überziehen. Oft war ich auch ein bisschen kürzer, ja? Dann ist das jetzt wieder ausgeglichen. Euch alles Gute, einen schönen, schönen Abend. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal.